Wir haben wieder eine Studie uns genau angeschaut und gelesen, damit ihr es nicht tun müsst. Diesmal Thema Kontrastmittel Mammographie zur Abklärung auffälliger Screening-Befunde. Und das ist, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick gar nicht so scheint, durchaus eine spannende Geschichte.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenbürger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 24. Oktober.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und gelesen haben wir im Lancet Regional Health Europe. Da ist die Studie erschienen und unterhalten. Mit einem Experten haben wir uns selbstverständlich auch heute mit Walter Heindl. Er ist Direktor der Klinik für Radiologie und Leiter des Referenzzentrums Mammographie Münster am Universitätsklinikum in Münster. Und jetzt würde ich euch bitten, holt euch doch den ersten Kaffee des Tages, damit wir alle erholt und frisch und munter in diese Folge starten können. Zunächst einmal müssen wir natürlich klären, wie viele betrifft das überhaupt und wie läuft eigentlich so ein Mammographie-Screening ab? Wie viele Schritte gibt es da? Also, um ein paar Zahlen erstmal in den Raum zu stellen. In Deutschland wurden 2021 mehr als 3 Millionen Mammographien durchgeführt. Also das ist so ein bisschen die Ausgangsbasis. Warum werden die gemacht? Auch das ist, glaube ich, soweit klar. Unser Experte fasste es schön und kurz und knackig zusammen. Mammakarzinome sollen präklinisch erkannt werden dadurch. Also bevor es eine Frau selbst oder ihre Ärztin, ihr Arzt ertasten kann, einen Befund hat. Und damit es besonders genau ist, gibt es aus diesem Grund eine sogenannte Doppelbefundung, hat er beschrieben. Das heißt, zwei qualifizierte Ärztinnen und Ärzte analysieren die Screening-Mammogramme getrennt, um möglichst sensitiv, also frühzeitig, Tumorzeichen im Röntgenbild zu erkennen. Soweit, so klar, glaube ich. Und auf dieser Basis, wenn dann eben wirklich was als suspekt eingeordnet wurde, werden ungefähr 3% dieser Untersuchten wieder einbestellt, um eine Folgeuntersuchung durchzuführen. Und da nur nebenbei bemerkt, diese Teilnahme bei der Folgeuntersuchung ist sehr hoch, da liegen wir bei 98%. Das funktioniert also gut. Ziel der weiteren Abklärung ist natürlich, entweder den auffälligen Befund zu entkräften, also zu sagen, nee, doch nichts gefunden, war falscher Alarm, oder das Karzinom zu finden und damit früh zu erkennen. Unser Experte Heindl beschrieb dann die Methoden, die häufig zur Abklärung der auffälligen Befunde wiederum eingesetzt werden. Da kommen verschiedene zum Einsatz. Zum einen die Sonographie. Klar, wird dann eben Ultraschall gesteuert untersucht. Dann gibt es ein MRT mit Kontrastmittel allerdings und Röntgenspezialaufnahmen. Da gibt es nochmal unterschiedliche, nämlich entweder eine Kontrastmittelmammographie mittels Röntgen oder die Tomosynthese, die 3D-Mammographie. Da werden nochmal mehrere Aufnahmen der Brust gemacht, aus verschiedenen Blickwinkeln aber. Und dadurch entsteht da so eine Art Serie von Schichtbildern, die letztendlich eine Art dreidimensionalen Eindruck vermitteln kann. Und jetzt wollen wir uns aber eben auf diese Kontrastmittelmammographie mittels Röntgen konzentrieren. Denn das wurde untersucht, ob das eben irgendwie positiv ist. Dazu muss man sagen, bei dieser speziellen Röntgenuntersuchung wird Kontrastmittel, und zwar jodhaltiges Kontrastmittel IV, gegeben. Bisher wurde das nur eingesetzt zur Abklärung von Frauen mit Symptomen, sprich also wenn die schon einen Knoten in der Brust getastet hatten oder eine Brustvergrößerung, Seitendifferenz, was auch immer, bemerkt hatten. Zur Abklärung eines symptomlosen Erstbefundes wurde es aber eher nicht eingesetzt. Und daher natürlich die Frage, könnte diese Untersuchung in die erste Reihe bei der weiteren Abklärung nachrücken? Und ein Team aus den Niederlanden hat sich diese Frage also ganz gezielt gestellt. Das fand statt in der sogenannten RACER-Studie. Dabei wurden 530 Patientinnen mit einem auffälligen Befund in der Mammographie dann nochmal einbestellt, logisch, und randomisiert, ungefähr 50-50, und bekamen dann eben entweder eine konventionelle Bildgebung beziehungsweise eine Kontrastmittelmammographie. Und Ergebnis war, ja, Kontrastmittelmammographie ist in der Sensitivität und Spezifität mit der konventionellen Bildgebung vergleichbar. Soweit, so schön eigentlich. Und auch die weiteren Ergebnisse waren ganz gut. Der Weg der Abklärung mit der Kontrastmittelmammographie ist mit einem geringeren Ressourceneinsatz auch möglich, denn es werden weniger zusätzliche bildgebende Untersuchungen oder Gewebeproben genommen. Also es waren weniger erforderlich, um mehr okkulte Brustläsionen zu entdecken, statt mit der konventionellen Methode. Die Zeit bis zur endgültigen Diagnose war im Endeffekt aber gleich. Also es ging nicht schneller durch die Kontrastmittelmammographie. Und jetzt natürlich die wichtige Einschätzung von unserem Experten Walter Heindl. Er sagte grundsätzlich erstmal, die Studie aus den Niederlanden sieht er als methodisch sehr gut aufgebaut an. Die belegt auch, dass die Kontrastmittelmammographie ein praktikables Verfahren ist, das am Ende vergleichbare diagnostische Parameter liefern kann. Gleichzeitig, sagt er aber, müssen in Abhängigkeit der Auffälligkeit in der Screening-Mammographie, insbesondere zum sicheren Ausschluss einer Tumorerkrankung, in der Regel mehrere Untersuchungstechniken eingesetzt werden. Die Kontrastmittelmammographie hat aber in seinen Augen durchaus ihre Grenzen und ist auch durchaus herausfordernd. Und da sprach er einen ganz wichtigen Aspekt an, an den ich auch selbst sofort gedacht habe und der euch vielleicht auch schon eingefallen ist: Kontrastmittelgabe. Was muss ich da vorher natürlich immer machen? Ja, klar, Nierenfunktionswerte kontrollieren. Das heißt also, bevor ich überhaupt eine gesunde Teilnehmerin, wir sind ja hier jetzt nicht bei Patientinnen, sondern das sind Teilnehmerinnen eines Screenings, muss ich im Endeffekt vorher schon einmal einbestellen. Und das haben die auch gemacht bei der Studie und haben das auch so beschrieben, um einmal die Nierenwerte zu überprüfen. Na? Oder ich muss sie irgendwie mir rausziehen. Gut, vielleicht hatte man gerade erst eine Blutentnahme, aber wie wahrscheinlich ist das? Also jemand, der völlig gesund ist, da muss ich schon den Aufwand betreiben. Die Person muss einmal kommen und Blut abgenommen bekommen. Und das auch noch mit einem Abstand, sodass die Werte da sind, wenn die Untersuchung stattfindet. Und die Person muss ich ohnehin einbestellen. Und das ist der zweite Punkt, der mir auch sofort einfällt. Was muss ich noch machen, wenn ich mit Kontrastmittel untersuchen will? Jaha, aufklären. Klar, ich muss sagen, hier gerade bei jodhaltigen Kontrastmittel sind unerwünschte Wirkungen ja möglich. Sie kommen zwar eher selten vor, aber gerade bei Jod ist es dann doch das Risiko immer noch vergleichbar am größten. Also ich muss vorher eine Aufklärung machen. Das heißt also, wir haben relativ viel Aufwand. Und deshalb meinte unser Experte dann eben auch, man muss in solchen Screening-Programmen besonders sorgfältig zwischen Nutzen und Schaden abwiegen. Heindl erzählte uns dann schon, ja, wir haben die Kontrastmittelmammographie in der Universitätsklinik Münster auch etabliert. Wir setzen sie aber inzwischen fast nur noch bei Frauen ein, bei denen aus sehr seltenen Gründen eine kontrastmittelgestützte MR-Mammographie nicht möglich ist. Und dann, ganz wichtiger Punkt, sprach er auch noch an, es kommen ja neue S3-Leitlinien zur Mammographie raus. Und er sagte dann, wir werden sehen, welche Indikationen die derzeit in der Abstimmung befindlichen Leitlinien dieser Studie oder dieser Kontrastmittelmammographie zuordnen werden. Und in seinen Augen reicht auch nach dieser Erhebung aus den Niederlanden die Studienlage noch nicht wirklich aus, die Datenlage nicht aus, um wirklich in evidenzbasierten Leitlinien starke Empfehlungen dafür zu geben. Naja, wir haben da natürlich auf jeden Fall ein Auge drauf und auch da werden wir wieder drüber berichten, wenn die neuen Leitlinien draußen sind. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns doch jetzt gleich, soweit ihr das nicht ohnehin schon getan habt.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.